Ich habe 11 Bilder, nur wenn sie wegdriften, dass sie wissen, es ist nicht allzu lang. Möchte kursorisch kurz auf das eingehen, was zum Schluss angesprochen wurde. Wir planen eine humanmedizinische Ausbildung an der Sigmund Freud Privatuniversität und einer der Schwerpunkte in der Ausbildung wird die Psychosomatik sein. Nun, holzschnittartig, ja, zur Geschichte der Psychosomatik könnte man drei Erfahrungsstufen unterscheiden. In archaischen Gesellschaften der Glaube an die Bedeutung der Ahnen für das Leben im Hier und Jetzt. Wir sind nicht so weit weg. Heute denken wir an Introjekte, also an verinnerlichte Erfahrungen, die wir auch in Beziehung zu unseren Eltern, Großeltern und so weiter sehen. Also hier gibt es würde ich sagen, nicht so weit entfernte Bewusstseinsspanne von den archaischen Gesellschaften zu den heutigen. In den mittelalterlichen Gesellschaften natürlich der Glaube an Gott und den damit verbundenen Problemen. Ich sehe also in weiten Bereichen natürlich global gesehen viele Gesellschaften in dieser Phase steckend, IS als Stichwort. Und die neuzeitlichen Gesellschaften, die seit der Aufklärung eine Wissenschaftsgläubigkeit entwickelt haben. Unser Philosoph heute in der Früh hat darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von verschiedenen Gedankengebilden immer abhängig ist von dem, was man glaubt, wie wirkungsvoll es ist. Und wir glauben an die Wirkungsmächtigkeit von Wissenschaft. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Wir finden jedenfalls genug Beweise, so wie der mittelalterliche Mensch genug Beweise gefunden hat, dass der Gottglaube genau seine Probleme löst. In der Psychosomatik gibt es viele Modelle. Ich habe nur einige wichtige aufgeschrieben. In der Psychoanalyse, das war ein sehr bekanntes Modell, das Modell der doppelten Verdrängung, das heißt, man verdrängt den Konflikt ins Unbewusste und später dann gewissermaßen in die Somatik. Ist natürlich ein spekulatives Modell, man kann es nicht beweisen. Dann gibt es zahlreiche Lernmodelle, vor allem im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie, das berühmte Stressmodell von Selaye und die moderneren, das biopsychosoziale Modell wurde heute schon mehrfach erwähnt und andere zirkuläre bzw. interaktive Modelle und die genetische Erklärungsdimension wird immer wichtiger. Das können wir auch sehen. Und damit verbunden somatopsychische Störungen. Ich erwähne nur ein Beispiel, Krebserkrankungen. Es gab lange Zeit die Vorstellung, dass Krebs durch psychische Traumata ausgelöst wird. Beziehungsweise, dass es eine Krebspersönlichkeit gibt. Beides kann nicht wirklich bewiesen werden. Also gerade bei vielen Krebskrankheiten ist es ja so, dass die oft 10 Jahre und länger brauchen und dass es Trigger gibt, die irgendwann gewissermaßen den Krebs zum Starten bringen. Also hier sind wir, muss man leider in aller Bescheidenheit sagen, nicht sehr weit, was die Verbindung zwischen Psyche und Soma angeht. Mir ist es wichtig, dass die Menschen, die zum Beispiel an Krebs erkranken, nicht zusätzlich dramatisiert werden, indem man sagt, nee, du hast ein psychisches Trauma nicht verarbeitet, zusätzlich noch. Sondern es geht darum, dass Menschen in dieser Situation geholfen wird. Unabhängig davon, dass wir ja in Wahrheit, zumindest wissenschaftlich, nicht nachweisen können, wie der genaue Zusammenhang zwischen Soma und Psyche funktioniert. Ich sage immer, wer sozusagen diese Schaltstelle entdeckt, der wird einen Nobelpreis kriegen. Aber er ist noch nicht entdeckt. Und der letzte Punkt ist natürlich die Rolle der Familienkultur und der kulturspezifischen Einflüsse generell. Monokausale Erklärungsmodelle, also ich bin am Kopf gefallen und jetzt geht es mir eben so, sind natürlich out. Die multikausalen Erklärungsmodelle sind heute der einzige Zugang, der etwas erklären kann. Die Varianz der Erklärungen sind oft sehr gering, aber es geht ja auch nicht darum, eine naturwissenschaftliche Erklärung zu finden, sondern gerade im Kontakt mit dem Patienten eine neue Sicht der Welt zu entwickeln. In der psychotherapeutischen Arbeit geht es darum, den Sinn eines Symptoms bzw. der Krankheit zu entschlüsseln und im interaktiven Prozess zwischen Psychotherapeut und Patient eine Beziehung zu entwickeln, die neue Sichtweisen auf die bisherige Situation ermöglicht. Man könnte auch sagen, dass zur Sprache kommt, was bisher entweder verschwiegen werden musste oder gar nicht bewusst war. Einige Aspekte der Ziele der psychotherapeutischen Behandlung, ich habe es schon gesagt, Verbalisierung statt Somatisierung wäre das Schlagwort. Den Konflikt zu bearbeiten, statt Vermeidung oder Dauerbesprechen ohne Lösungsansätze, wie viele Patienten es ja versuchen. Eine verbesserte Bedürfniswahrnehmung und Bedürfnisbefriedigung und das Aufspüren belastender typischer Interaktionsmuster. Der psychotherapeutische Zugang ist auf mehreren Ebenen möglich und findet auch statt. Das eine ist die Gesprächsebene. Es gibt aber auch viele erlebnisorientierte und erlebnisinduzierende Methoden, die also Defizite und Ressourcen erfahrbar machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, auch hier verändert sich etwas in der Psychotherapie sowieso, aber vielleicht auch insgesamt in der Medizin, nämlich nicht nur auf die Defizite zu schauen, sondern auch, was für Möglichkeiten hat dieser Mensch. Und natürlich auf körperlicher Ebene die entsprechenden medizinischen Notwendigkeiten. Und von der psychotherapeutischen Seite her gibt es Entspannungsverfahren und körpertherapeutische Ansätze. Diese Seite hat mich besonders beschäftigt. Ich habe etwas vielleicht überprovokant geschrieben, alle Krankheiten sind auch psychosomatisch. Auch ein Beinbruch beispielsweise, wenn jemand seine Kräfte überschätzt beim Skifahren oder in eine Euphorie hineingerät, die ihn nicht mehr kontrolliert fahren lässt, wäre zum Beispiel durchaus eine psychosomatische Seite eines Beinbruchs beim Skifahren. In der Psychotherapie wird nicht die Krankheit behandelt, das wurde heute schon gesagt von Ihnen, sondern der Mensch in seinem kontextualen Erleben. manche Patienten sind enttäuscht, wenn man nicht gleich aufs Symptom fokussiert, aber die meisten sind eigentlich erleichtert, wenn sie darüber sprechen können, wie sie die Welt wahrnehmen und nicht also ihre Gesundheitskrankenwelt, ihre Sicht der Problematik und nicht reduziert werden gewissermaßen auf die Symptombehandlung. Also insbesondere dann, wenn eine medizinische Abklärung nicht ausreichend erklärend ist, muss man auch an eine sogenannte psychosomatische Erkrankung denken. Mir hat das gut gefallen, Herr Verzeckers, wie Sie gesagt haben, die Psychosomatik ist eine Chiffre für sozusagen eigentlich eine andere Form des Denkens und nicht ursprünglich ausgehend natürlich von dieser Dualität, aber heute wissen wir, es ist viel komplexer und es ist vor allem nicht dual. Also da bin ich auch deiner Meinung. Und bei manchen Störungen weiß man um die Bedeutung des Seelischen von vornherein. Ich habe einige aufgeschrieben, einige Beispiele: Kinderpsychosomatik, Adipositas, Diabetes Typ 2, Anorexia nervosa, metabolisches Syndrom, lavierte Depression, lavierte Ängste mit Herzsensationen. Und diese Liste lässt sich erweitern und ich stimme mit dem Vorredner auch überein, dass hier natürlich, also ich als Selbstbetroffener habe mich ein bisschen mit dem metabolischen Syndrom beschäftigt und muss sagen, hier gibt es noch sehr geringes Verständnis, dass in Bezug auf die dahinterliegende Störung, die natürlich oft mit depressiven Erfahrungen verbunden sind. Aber im Detail möchte ich jetzt schon gar nicht über mich sprechen. Das ärztliche Gespräch, verzeihen Sie mir, wenn ich etwas banal sage, zuhören und aussprechen lassen. Das ist leider nicht selbstverständlich. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Arzt den Patienten durchschnittlich nach 7 Sekunden erstmals unterbricht. Und nach 18 Sekunden beginnt, jetzt nicht im Einzelfall, es sind also mehrere Studien, und nach 18 Stunden beginnt er irgendeine Nebentätigkeit, einen Zettel ausfüllen, einen Krankenschein beginnend auszufüllen. Und Sie können sich vorstellen, welche Wirkung das auf Ihre Patienten hat. Und es gibt eine Studie, die sagt, die haben untersucht sozusagen, wann steigt die Zufriedenheit des Patienten an? Nach einer Minute. Eine Minute sozusagen sollten Sie ihn ausreden lassen, damit er eine bessere Compliance zu ihnen entwickelt. Ich war selber überrascht, sozusagen, dass also die Aufmerksamkeitsspanne oft sehr gering ist. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass das, wie auch bereits erwähnt wurde, das ärztliche Gespräch eben nicht ausreichend honoriert wird. Weder inhaltlich, qualitativ, noch pekuniär. Und da bedarf es auch eine Bewusstseinsveränderung. Ich kann mich erinnern, vor 25 Jahren gab es auch nicht einmal im Quartal die Bezahlung eines ärztlichen Gesprächs. Also immerhin ein kleiner Fortschritt, aber ein zu kleiner. Das zweite ist die Signalisierung der Bereitschaft, verstehen zu wollen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass man versteht, ja? Aber die Bereitschaft dazu motiviert den Patienten und gibt ihm neue Hoffnung, wenn er das Gefühl hat, hier ist jemand, der sich auf meine traurige oder leidende oder schmerzhafte Situation einstellt. Empathisches Paraphrasieren heißt, wenn Sie zum Beispiel sagen, also mir geht es heute hervorragend, dass ich dann sage, Sie sind richtig guter Laune. Ja? Also in anderen Worten, das sagen, was man, was der andere gemeint hat, damit der andere, der Patient in dem Fall, begreift, dass man gewissermaßen, wie der Carl Rogers es gesagt hat, in seinen Schuhen geht. Und dann noch einmal gemeinsam nach Lösungen forschen, alte Lösungsversuche besprechen. Patienten haben meist eine lange Leidensgeschichte und viel Erfahrung mit gelungenen und nicht gelungenen Bewältigungsversuchen. Und das ist eine Ressource. Und die kann man sozusagen in ein Gespräch heben. Also in meinem Fall, ich bin ja Psychotherapeut und Psychologe und kein Arzt, ist es für mich immer ein Teil des explorativen Gesprächs zu fragen, was haben Sie bisher unternommen? Und wo haben Sie gute Erfahrungen gemacht und wo schlechte Erfahrungen? Das erzählt uns viel über die Bewältigungsgeschichten und auch Bewältigungsmöglichkeiten. Und was ich hier in dem Vortrag nicht behandle, aber doch erwähnen möchte, ist, es gibt auch unterschiedliche Patienten, nicht nur unterschiedliche Ärzte, die zuhören oder nicht zuhören. Es gibt auch Patienten, die sozusagen einen leichteren, im Englischen heißt es, psychologically minded sind, die also leichter verstehen, dass das vielleicht mit ihr Symptom, mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Das sind natürlich die einfacheren, zumindest für uns die einfacheren Patienten, weil sie diese Spaltung, und das sind eigentlich Spaltungsphänomene bei den Patienten, ich bin körperlich krank, aber sonst geht es mir super, besser aufheben können. Wann ist eine Psychotherapie indiziert, wenn der Patient es wünscht? Das ist nicht so selbstverständlich. Ich kenne immer wieder Ärzte, die sagen, na, Psychotherapie ist ein Blödsinn. Ja? Aus vielerlei Gründen, aus Rivalitätsgründen, aus Standesdünkel oder was immer. Unterschiede, aber auch aus inhaltlichen Gründen, weil jemand daran nicht glaubt, sage ich jetzt. Und der Patient ist aber der eigentliche Organisator seiner Lebenssituation und man kann ihn im Übrigen eh nicht abhalten. Wenn die Zeit für intensivere ärztliche Gespräche nicht ausreicht, das spürt man natürlich und natürlich haben sie den Fokus auf die biologische Seite zu richten in erster Linie und dann, wenn sie merken, es ufert aus, dann ist es vielleicht eine Überlegung wert, ihn zusätzlich auch noch wohin zu schicken. Und wenn Sie einen Zusammenhang von Lebensereignissen und somatischer Störung vermuten und wenn der Patient sichtlich eine intensive emotionale Unterstützung braucht, insbesondere dann, wenn Sie wahrnehmen, dass er schwer depressiv oder in schweren Angstzuständen sich befindet. Dann die Frage, welche psychotherapeutische Methode? Also Sie wissen, es gibt Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Gestalttherapie, systemische Familientherapie etc. etc. Keine psychotherapeutische Methode konnte bisher ihre Überlegenheit gegenüber anderen Psychotherapiemethoden wissenschaftlich belegen. Es gibt Studien, die oft sagen, also die unterschiedlichen Effekte belaufen sich oft nur auf 1% der Veränderungsvarianz. Ich will auf diese Diskussion, das ist eine sehr in der Psychotherapie ausgesprochen intensiv geführte Debatte, der Forscher Hans Strupp hat es einmal so formuliert, there was a horse race and every horse won a prize. Das ist leider die Situation, sehr unbefriedigend und man muss sich anschauen, gibt es Common Factors und das ist eigentlich die Entwicklung der letzten 20 Jahre in der Psychotherapie. Es gibt wesentliche Common Factors, Empathie, Verstehen, das Ertragen von Patienten, ich sage immer, ein Psychotherapeut muss einen gewissen Grundmasochismus mitbringen. Und das trifft natürlich auch für Ärzte zu, das Leiden anderer ertragen zu können. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, normale Menschen, sage ich immer, tun das nicht. Und doch zugleich einen Grundoptimismus zu behalten, weil sonst würde man verzweifeln. Und wenn der Arzt oder der Therapeut verzweifelt, dann ist man keine Hilfe für den Patienten. Ich habe mir selbst sozusagen, ich habe im Laufe meiner Jahre viele schwer kranke Patienten behandelt und die, wo nicht unbedingt eine Heilung zu erwarten war. Und ich habe mir sozusagen selbst ein Gerüst gebaut, ein inneres, in solchen Fällen, dass ich mir gedacht habe, aber ich möchte mir anschauen, wie tief das Problem ist. Und das hat mich über viele eigene Krisen hinweg gerettet. In Bezug auf die Patienten, meine ich. Eine wichtige Fähigkeit ist die Fähigkeit zur Konzeptualisierung von Zusammenhängen. Man könnte es auch Deutungskunst nennen. Und es gibt ein breites Spektrum an Behandlungstechniken. Einige habe ich schon genannt. Das sollten Psychotherapeuten und psychotherapeutisch Tätige beherrschen. Und damit bin ich schon am Ende und liege 2 Minuten drunter.